Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Die Viertelfinals stehen fest beim zweiten Turnier der Home Nation Series bei den Northern Ireland Open in Belfast. Und wir können sagen, dass wir relativ viele bekannte Namen haben. Einer, der sticht da heraus, darüber müssen wir sprechen. Das tue ich wie immer mit unserem Experten von Total Coherence, mit Christian Oehmicke. Hallo Christian.
Hallo Andreas.
Wenn man sich das Draw anguckt, die 8 Viertelfinalisten, da ist da 6-mal die englische Flagge, einmal mit John Higgins die schottische Flagge und da ist dann eine Flagge dabei, die wir so in dieser Form so spät im Turnier relativ selten sehen. Das ist die der Schweiz. Alexander Ursenbacher hat es gestern geschafft, hintereinander Stuart Bingham und Mark Allen zu schlagen. Erst Stuart Bingham mit 4-2, abends Mark Allen mit 4-3. Das ist eine mittelprächtige Sensation, die Ursenbacher hier gestern abgeliefert hat.
Ja, die Home Nation Series scheint sich für Alex Ursenbacher als sehr, sehr vorteilhaft herauszustellen. Vielleicht sollte Ricola da mal seine Intentionen einbringen, das zu sponsern. Also es ist sehr interessant. Er hat ja bei den English Open vor 2 Jahren zum ersten Mal in seiner Karriere das Halbfinale bei einem Weltranglistenturnier erreicht. Steht jetzt bei den Northern Ireland Open im Viertelfinale. Also der scheint mit der Home Nation Series sehr gut klarzukommen. Und vor allem das Match gegen Mark Allen gestern Abend war enorm beeindruckend, wie ich fand. Sein Sieg gegen Stuart Bingham, klar, war auch schon sehr gut. Da hat er vor allem davon profitiert, dass Stuart Bingham in den ersten 3 Frames quasi überhaupt nicht ins Match reinfand. Ursenbacher ging da mit 3-0 relativ ungefährdet in Führung, machte da deutlich mehr aus seinen Chancen als Stuart Bingham. Und ja, er profitierte dann letztendlich davon, dass er diesen hohen Vorsprung ins Ziel retten konnte zum 4-2. Aber gegen Mark Allen, was er da gezeigt hat, das war wirklich brillant, weil er ja dann natürlich auch das Publikum so ein Stück weit gegen sich hatte. Mark Allen ja wartet weiterhin darauf, bei den Northern Ireland Open, also bei seinem Heimturnier zu gewinnen und auch wirklich mal die letzten Runden dieses Turniers zu erreichen. Ist ihm auch in diesem Jahr dann wieder nicht vergönnt. Also es war ein richtig starker Auftritt, Breaks von 62 und 64 in den ersten 2 Frames. Da ist er mit 2-0 in Führung gegangen. Dann kam Mark Allen mit einer 101 zurück, holte sich auch den 4. Frame. Das war ein bisschen bitter, da hatte Ursenbacher schon eine 53 vorgelegt. Und der Schweizer lässt sich davon auch nicht aus der Ruhe bringen, spielt im nächsten Frame eine 72, geht wieder mit 3-2 in Führung. Mark Allen dann wieder mit einem Century, mit einer 103, als Antwort auf die 72 von Ursenbacher. Er zwingt so einen Entscheidungsframe und auch dort hatten beide relativ gute Möglichkeiten, in einen Break zu kommen. Bei Mark Allen wurden knapp 40 Punkte draus, bei Ursenbacher erstmal nur 8, 9. Und dann kam er in das 69er Break rein, was auch wirklich ein gutes Break war, und hat so Mark Allen tatsächlich bei seinem Heimturnier hier aus der Halle befördert. Das war enorm stark, vor allem, wie gesagt, der Auftritt gestern Abend. Da kann er sich wirklich richtig viel Selbstvertrauen holen. Und da bin ich, ein bisschen positiver Hoffnung, was sein Match gegen Joe Perry heute anbelangt. Denn wer Stuart Bingham und Mark Allen schlägt, der braucht auch vor einem Joe Perry dann erstmal keinen Riesenrespekt haben. Auch wenn es heute dann mit Best of Nine natürlich eine etwas längere Distanz sein wird.
Was sagt das für sein Ranking, für sein Top-64-Ranking? Wir haben gestern darüber gesprochen, dass er gute Ergebnisse braucht. Er hat sich mit diesem Ergebnis jetzt hier bei den Northern Ireland Open auf jeden Fall in eine bessere Situation gebracht.
Ja, er ist jetzt auf jeden Fall der Spieler, die mit einer neuen Tourcard ausgestattet wurden, die jetzt tatsächlich am besten positioniert sind. Er wird mindestens auf Rang 85 nach vorne gehen und steht damit, nicht in Schlagdistanz, aber zumindest schon mal in etwas besserem Verhältnis zu den Top 64, der Die Lücke ist natürlich enorm riesig inzwischen. Das liegt halt einfach daran, dass es immer mehr Ranglistenturniere gibt, immer mehr Möglichkeiten, Punkte zu sammeln. Und das wird enorm schwer, da in die Top 64 reinzukommen. Da klafft halt eine riesige Lücke so zwischen den Plätzen 64, 65 und dem, was dann so ab Platz 71 folgt. Das sind fast 30.000 Punkte Unterschied da zwischen diesen nicht mal 10 Plätzen Unterschied. Das ist halt der Tatsache geschuldet, dass es so viele Ranglistenturniere inzwischen gibt und dass es immer schwerer wird, sich in den Top 64 zu halten. Aber er hat da sehr gute Chancen. Wie gesagt, ist jetzt der Beste der in Anführungsstrichen neuen Main-Tour-Spieler. Dominic Dale würde dann dahinter folgen. Also da ist für ihn sehr viel Potenzial nach oben. Er hat ja in dieser Saison noch nicht den Druck, da die Tourkarten ja inzwischen für 2 Jahre gelten. Also in der nächsten Saison wird es dann für ihn ernst werden. Da muss er dann natürlich noch mehr Ergebnisse einsammeln. Aber er ist ja noch nicht raus. Also für ihn vielleicht die Möglichkeit, auch noch ein paar Punkte mehr zu holen in dieser Woche.
Alexander Ursenbacher wird heute gegen Joe Perry spielen im Viertelfinale gegen 20 Uhr, beziehungsweise heute Abend 20 Uhr auf dem Nebentisch. Joe Perry hat es gestern geschafft, gegen Robbie Williams mit 4-1 zu gewinnen und nachmittags schon mit 4-1 gegen Graham Dott zu gewinnen. Das ist der Gegner von Alexander Ursenbacher. Judd Trump ist auch weiter im Viertelfinale. Der hat gestern Kurzarbeit gemacht. Gegen Yan Bingtao im Achtelfinale hat er 4-0 gewonnen und auch in der Runde davor gegen CJ Hui mit 4-0 gewonnen. Judd Trump weiterhin erstmal grundsolide, möchte man sagen.
Ja, grundsolide, also spielt er relativ, quält sich so durch die Runden, möchte man meinen. Also es ist unheimlich unfassbar beeindruckend, mit welcher Selbstverständlichkeit Judd Trump im Moment am Tisch steht. Egal in welcher Situation, egal mit was man ihn konfrontiert, er scheint die richtigen Antworten zu finden im Moment. Er trägt ein Selbstbewusstsein vor sich her, das ist Wahnsinn. Und das natürlich auch völlig zu Recht. Ich meine, wenn die Ergebnisse so reinkommen, so stimmen und das spielerisch dann auch noch so fantastisch funktioniert. Es gibt kaum einen Frame, den Judd Trump ohne ein hohes Break gewinnt, auch wenn er gestern dann ausnahmsweise mal keinen Century Break gespielt hat. Kaum twittere ich da seine Chance auf die Chance, die 100 Centuries von Neil Robertson in dieser Saison schlagen zu können. Und seitdem hat er kein einziges Century gespielt. Also kann er sich da schon mal bei mir bedanken. Aber es ist enorm stark, wie Judd Trump hier auftritt. Man muss ja eigentlich irgendwie mal das Gefühl haben, dass er nicht nur in eine Formschwäche vielleicht auch mal reinkommt, sondern auch mal ein bisschen vielleicht überspielt wirkt. Ich meine, der ist die letzten Wochen ja nur unterwegs gewesen. Aber ich glaube, in dieser Woche ist es tatsächlich auch nochmal so eine Sondermotivation bei ihm, weil dieser Titel bei den Northern Ireland Open im letzten Jahr, als er Ronnie O'Sullivan geschlagen hatte im Finale, das hat er in Interviews ja auch mehrfach erwähnt, das war für ihn halt so der Startschuss in diese famose Saison oder in dieses famose Jahr, was er seitdem gehabt hat auf der Main Tour. Und ich glaube, da hatte er diese wunderbaren Erinnerungen dran und das motiviert ihn in dieser Woche dann natürlich nochmal ein gehöriges Stück mehr. Und um jetzt mal spielerisch noch reinzugehen, also sein Match gegen Yan Bingtao gestern war da wieder das perfekte Beispiel. 3 hohe Breaks gespielt und auch in den Frames, die dann nochmal ein bisschen enger wurden, die besten Antworten gehabt auf Safeties von Yan Bingtao. Es gab eine Situation, wo Judd Trump einen fantastischen Gegensnooker gelegt hat auf einen eigentlich sehr schweren Snooker von Yan Bingtao. Das war ein richtig klasse Ball. Also der Chinese wusste da gar nicht, wie er darauf reagieren soll, was Judd Trump ihm da immer auf den Tisch packt. Also im Moment führt am Weltmeister kein Weg vorbei und ich glaube, das wird auch das Match gegen Anthony Hamilton heute nicht ändern.
Anthony Hamilton ist ein guter Hinweis. Judd Trump hat gestern die Minimalanzahl an Frames gebraucht, um ins Viertelfinale einzuziehen. Anthony Hamilton hat das Pferd von hinten aufgezäumt. Der hat einfach mal alle Frames genommen, die er kriegen konnte. Er hat erst nachmittags gegen Andrew Higginson mit 4-3 gewonnen und abends dann mit Kyron Wilson mit 4-3. Es ist ruhig geworden, nachdem er mal die German Open gewonnen hat um Anthony Hamilton. Aber jetzt hat er mal wieder ein richtig gutes Ergebnis rausgehauen.
Ja, der Sieg gegen Andrew Higginson war schon ein Stück weit überraschend. Das Match hatte Andrew Higginson eigentlich vor allem so im zweiten Drittel relativ gut im Griff. Da dachte man, naja, das wird schon ganz gut funktionieren, auch wenn er ständig einem Rückstand hinterhergelaufen ist. Andrew Higginson wirkte da eigentlich wieder etwas stabilerer Akteur, aber Anthony Hamilton hat es durchgezogen, hat den Entscheidungsframe damit nach 76 gewonnen. Ja, und am Abend der Sieg gegen Kyron Wilson ist dann natürlich nochmal ein Stück überraschender, denn Kyron Wilson hatte eigentlich in dieser Woche sehr gute Leistungen bisher gezeigt und war auch natürlich der klare Favorit gegen Anthony Hamilton. Am Anfang ist er dieser Favoritenrolle auch relativ gut gerecht geworden, ist zweimal in Führung gegangen, erst mit einer 55 und dann mit einer 87. Der zweite Frame dauerte Ewigkeiten zwischen den beiden, also es war auch so ein kleines Mammut-Match. Anthony Hamilton ja nicht unbedingt der schnellste Spieler und ja, für Kyron Wilson wurde das dann vielleicht auch so ein bisschen zum Problem, denn damit ist er vermutlich auch aus dem Rhythmus gekommen. Hamilton übernahm dann die Initiative, als er sich erst den vierten Frame auf die Farben erkämpfte und dann auch ganz bitter für Kyron Wilson den fünften Frame holte, auf die letzte schwarze mit einer 64er Clearance mit gerade mal einem einzigen Pünktchen Vorsprung. Den Frame hatte Kyron Wilson eigentlich schon so gut wie in der Tasche, bekam den Frameball aber nicht unter Dach und Fach und das reichte dann eben nicht. Und so ging Anthony Hamilton hier mit 3-2 in Führung, auch wenn Kyron Wilson dann mit einer 52 nochmal den Entscheidungsframe erzwingen konnte. In dem holte sich Hamilton dann mit einer 70 relativ schnell Frame und damit auch Match. Und das ist für mich in dieser Woche neben Alex Osenbacher bisher die größte Überraschung, dass hier Anthony Hamilton tatsächlich das Viertelfinale erreicht hat. Denn es kommt auch ein Stück weit aus dem Nichts. In den letzten Wochen und Monaten war bei Anthony Hamilton ja, was die Form anbelangt, nicht so unbedingt das Konstanteste und das Beste zu finden. Also sehr überraschend. Aber ich glaube, wie gesagt, heute gegen Judge Trump wird das nochmal, ja, eine gehörige Portion schwieriger. Es sei denn, Judd Trump, er geht's ähnlich wie Kyron Wilson und er kommt mit dem Rhythmus von Anthony Hamilton dann nicht ganz so gut klar. Das wäre dann vielleicht die beste Chance für Anthony Hamilton.
Ohne das in irgendeiner Weise despektierlich zu meinen, Anthony Hamilton zieht seine Gegner auf sein Niveau runter.
Ja, kann man gar nicht so unbedingt sagen. Er spielt ja gar nicht unbedingt schlecht. Anthony Hamilton hat auch richtig viele gute, hohe Breaks schon in dieser Woche gespielt, aber er ist halt ein unheimlich bedächtiger und unheimlich langsamer Spieler, was es dann auch halt schwierig macht, auch in Safety-Duellen im Rhythmus zu bleiben und nicht komplett aus dem Konzept zu geraten. Es ist ja schon auffällig, an wie vielen enorm langen und zerfahrenen Frames Anthony Hamilton dann auch beteiligt ist. Wie gestern eben der zweite Frame gegen Kyron Wilson. Der erste und der zweite Frame gegen Andrew Higginson gestern. Das sind unheimlich nervenzehrende und auch kraftkostende Frames und davon kann man sich dann natürlich auch ein Stück weit aus dem Konzept bringen lassen. Manche Spieler sind dafür anfälliger. Ich glaube zum Beispiel auch ein Ronnie O'Sullivan wäre dafür relativ anfällig. Ich glaube, Judd Trump hat da inzwischen genug Erfahrung und bringt da genug Möglichkeiten auch spielerisch mit, um einfach das ins Gegenteil zu verkehren und dem Spieler dann eher sein eigenes Spiel aufdrücken zu können als andersrum. Also da bin ich eigentlich ganz positiver Hoffnung, dass Judd Trump das hinkriegt.
Du bringst die guten Überleitungen. Ronnie O'Sullivan hast du gerade angesprochen. Der hat gestern auch zweimal gespielt. Er hat in seiner ersten Runde nachmittags gegen Stuart Carrington mit 4-1 gewonnen und abends auch das gleiche Ergebnis mit 4-1 gegen Yuan Zijun. Er hat ein Century-Break gespielt, aber wir müssen weiterhin sagen, zu 100% überzeugen, dass es noch nicht, er bläst die Gegner noch nicht vom Tisch.
Nee, nicht so wirklich, aber sein Match gegen Stuart Carrington war ein Stück weit beeindruckend, denn wie Ronnie O'Sullivan da reagiert hat, gerade dann in den letzten Frames, war eigentlich ein sehr gutes Zeichen, denn er kommt mit dem Rhythmus von Stuart Carrington nicht ganz so klar. Auch Carrington ist ja ein sehr bedächtiger Spieler, ein sehr konzentrierter Akteur, der sich dann auch mal ein bisschen mehr Zeit nimmt in dem einen oder anderen Stoß. Und hatte ja auch eine positive Bilanz bisher gegen Ronnie O'Sullivan und hatte in den ersten zwei Frames auch sehr gute Möglichkeiten, das Spiel endgültig in seine Richtung zu bringen. Carrington war mit einer 51 in Führung gegangen, aber Ronnie O'Sullivan erkämpfte sich den zweiten Frame und ab da lief es dann auch flüssiger, muss man sagen. Breaks von 80, 75 und 94 in den letzten drei Frames gespielt. Die einzige negative Nachricht ist halt für Ronnie O'Sullivan, dass er weiterhin mehrere Chancen braucht und im Grunde auf Fehler warten muss vom Gegner, um in Breaks reinzukommen. Das hat dann am Abend etwas besser funktioniert gegen Yuan Zijun. Da hat er sich den ersten Frame dann erkämpft, danach mit einer 127 auf 2-0 erhöht. Den dritten Frame dann relativ klar verloren mit zwei kleineren Breaks vom Chinesen, danach aber auch wieder zwei hohe Breaks, 78 und 57. Und da waren dann auch ein paar etwas bessere Einsteiger dabei. Da musste er nicht unbedingt auf die Fehler vom Gegner warten. Aber es ist noch nicht alles perfekt, was bei Ronnie O'Sullivan läuft. Aber es geht zumindest etwas mehr aufwärts. Und je mehr Spiele er reinbekommt, auch bei Weltranglistenturnieren, desto besser ist es natürlich auch für ihn. Heute dann gegen Sean Murphy vielleicht mal ein Gegner, der dann vielleicht auch etwas mehr seinem Format entgegenkommt und für ihn vielleicht auch die Möglichkeit, noch mal ein paar mehr Punkte einzusammeln, wenn es hier Richtung die Coral Series geht, also Richtung der Turniere, für die man die Einjahresrangliste braucht. Da ist er nämlich immer noch in den 50ern der Rangliste aktuell. Also würde ihm eigentlich ganz gut tun, in dieser Woche auch mal ein Turnier zu gewinnen. Aber da haben noch ein paar andere gefasst dagegen. Wir wünschen uns doch zum Beispiel ein Halbfinale Alex Osenbacher gegen Ronnie O'Sullivan. Das wäre doch was, oder?
Das wäre auf jeden Fall was. Alex Osenbacher, wie gesagt, gegen Joe Perry. Ronnie O'Sullivan gegen Sean Murphy. Der hat gestern gegen Barry Hawkins mit 4-2 gewonnen und vorher gegen Ricky Walden mit 4-3. Und dann lass uns noch über die beiden restlichen Viertelfinalisten sprechen. Mark Selby hat gestern gegen Ken Doherty mit 4-1 gewonnen. Hatte nachmittags gegen Luca Brissell schon mit 4-2 gewonnen. Und der trifft auf John Higgins. Und John Higgins hat gestern mit Billy Joe Castle mit 4-1 kein Problem gehabt und hat dann eine Night Session gehabt gegen Stephen Maguire. 1 Uhr deutscher Zeit war es erst beendet. 4-3 für John Higgins. Das ist ein Spiel, was es auch noch gibt. John Higgins gegen Mark Selby.
Ja, richtig gute Ansetzung fürs Halbfinale. Mark Selby gestern relativ gut durchgekommen gegen Luca Brissell. Musste er ein bisschen kämpfen. Luca Brissell mit sehr guten Turnierleistungen bisher bei diesem Turnier. Das war ein starker Auftakt gegen Mark Selby. Hatte sich 2 der ersten 3 Frames holen können, unter anderem mit einer 81. Selby aber mit Breaks von 115, 61, 69 und 60 dann am Ende das relativ schnell klar gemacht. Mark Selby darf man ja auch nicht vergessen, damit immer noch in Schlagdistanz für die Million. Ich glaube, so lange war tatsächlich noch keiner im Turnier, der das erste Turnier der Home Nation Series gewonnen hat. Beim zweiten Turnier der Home Nation Series jetzt schon im Viertelfinale. Also es wird langsam eng. Falls Selby hier wirklich ins Finale kommen sollte oder gar gewinnen sollte, können wir uns schon mal auf die ganzen Artikel dazu freuen. Gegen Ken Doherty war es dann ein sehr souveräner Auftritt am Abend. Da hatte der Ire eigentlich im Grunde keine Chance, auch weil der in kein vernünftiges hohes Break reinkam. 92 zweimal gespielt von Selby, eine 71 dazu und eigentlich alle Frames relativ souverän gewonnen, außer den dritten, den er dann auf Schwarz abgegeben hatte. Und sein Gegner, John Higgins, ja, der kämpft sich mal wieder und beißt sich mal wieder durchs Turnier. Gegen Billy Joe Castle war es ein relativ souveränes Match. 2 Centuries, 4-1, klingt erstmal ganz gut. Am Abend dann gegen Stephen Maguire, das war kein wirkliches Break-Festival. Beide kennen sich ja inzwischen auch sehr gut, trainieren ja auch viel zusammen. Und das hat man dann auch wieder gemerkt. Die haben sich eher gegenseitig so ein bisschen gehemmt und aus dem Spiel genommen. Sehr viele Frames, die erst auf die Farben entschieden wurden. Sehr viele Frames, in denen viele, den beiden Spielern mehrere Chancen brauchten. Die einzigen höheren Breaks waren eine 50 im ersten Frame von John Higgins und 2 Breaks von 58 auf Seiten von Stephen Maguire. Das war das Einzige, was wirklich nennenswert war. Ansonsten durchaus ein paar hochklassige Safety-Duelle, aber eben auch sehr viel Stückwerk. Und da war es fast logisch, dass es am Ende in einen Decider ging. Und in dem ist John Higgins ja wie immer nur sehr schwer zu schlagen, weil der dann allround-technisch einfach alles in die Waagschale wirft, was er noch in sich hat, was er noch im Tank hat. Und das hat man dann auch wieder gemerkt. Stephen Maguire bekam da keine vernünftige Gelegenheit, mehr Punkte zu sammeln. Und Stephen Maguire damit weiterhin auf der Suche nach einem richtig guten Ergebnis, auch mal wieder um einen Turniersieg mitspielen zu können. Also sieht im Moment nicht ganz so gut aus. Und John Higgins, egal wie schlecht sein Spiel funktioniert oder wie nicht sehr konstant, man kann ja nicht sagen, dass es schlecht ist, aber ein bisschen unkonstant sein Spiel ist. Er steht schon wieder am Viertelfinale. Also allround-technisch ist da einfach wirklich brillante Art und Weise, wie John Higgins da am Tisch steht. Heute gegen Mark Selby, denke ich, aber ungleich schwerere Aufgabe. Mark Selby sollte dann da doch der Favorit sein.
Wir werden darüber am Montag sprechen, über Viertelfinals, Halbfinals und Finals bei diesen Northern Ireland Open, aber es entwickelt sich sehr, sehr gut, dieses Turnier. Wir haben 6 englische Spieler, wir haben John Higgins als Schotten und wir haben Alexander Ursenbacher, der hier völlig überraschend das Viertelfinale erreicht hat und heute auf Joe Perry treffen wird. Das war Christian Emmeke mit seiner Zusammenfassung dieses Tages der dritten und vierten Runde bei den Northern Ireland Open. Danke, Christian.
0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell.
Am Platz.
Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet, Longline im Netz, Einstand.
Chip and Charge auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.